you for writing the soundtrack of my life. Thank you for writing the soundtrack of my life.
Jo, hallo Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da, heute ganz schön in ungewohnter Umgebung. Das kann ich mal kurz erzählen. Ich bin hier in einem klosterähnlichen Gebäude mit Stuck an der Wand und hier Gemälden von Apokalypse und was weiß ich alles, Maria und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, wer passt da besser, um mit ihm über den Soundtrack seines Lebens zu erzählen, als der Tobias Westphal. Servus, Tobias.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist heute.
Danke, nachdem du mich ja jetzt schon als Reiter der Apokalypse vorgestellt hast.
Genau. Ja, schön. Also ganz toll. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Wir sind beides Lehrer und treffen uns ab und zu. Und dann haben wir festgestellt, dass du einen doch sehr interessanten Musikgeschmack hast. Und da habe ich mir gedacht, ich lade dich mal ein zum Soundtrack deines Lebens. Ja. Aber erzähl doch mal ein bisschen von dir, bitte.
Ja, bin eigentlich ursprünglich gar nicht aus Bayern. Das ist also mehr oder weniger praktisch Zufall, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Stimmt. Wobei ich nun mittlerweile auch schon seit, man hört es glaube ich auch, oder, dass ich nicht von hier bin.
Man hört es schon.
Ja, also aber jetzt schon seit über, oh mein Gott, seit über 25 Jahren in München auch, also so ein bisschen, unsere Kinder sind auch alle Bayern. Und also wie gesagt, ich bin auch Lehrer, daher kennen wir uns ja auch. Und freue mich einfach heute mit dir über, du hast ja gesagt, ich fand das Projekt wahnsinnig spannend, was du da machst immer.
Ja.
Also diese Idee, dass Leute erzählen über ihr Leben anhand von Musik auch. Und da mir das ja auch ist eigentlich mein größtes Hobby auch und hat mein Leben auch immer wahnsinnig geprägt. Deswegen war ich da sofort Feuer und Flamme und habe mich sehr gefreut, dass du mich dazu eingeladen hast.
Ja, jetzt kann ich das auch erzählen. Es gibt ja immer eine Liste und jeder, der zu mir kommt, der muss mir eine Liste mit 12 Liedern geben und das war für dich wahnsinnig schwierig. Die erste Liste, die du mir geschickt hast, war weit über 50 Songs lang, gell?
Ja, ich hab dann noch weitergemacht, nachdem du mich darum gebeten hast. Ich habe dann erst eine zusammengestellt, die ich dir geschickt habe. Das war der erste Entwurf.
Ja.
Und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Am Ende, ich glaube, es waren so 70, 80 Lieder und dann war mir aber nicht von Anfang an klar, dass das Ganze so stark eingekocht werden muss.
Reglementiert ist.
Ja, und das hat mir dann wirklich schlaflose Nächte bereitet. Und ich habe dann immer hin und her geschoben, das muss rein, das kann wieder raus, nee, das muss wieder rein. Und jetzt am Ende sind es 12, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass es jeder andere auch verdient hätte. Und ja, so ist es halt.
Aber so geht's tatsächlich jedem, der hierher kommt.
Ja,
das ist einfach so. Aber also das kann man schon sagen, dass man merkt, dass du ein sehr musikaffiner Mensch bist und dass du jetzt auch, sagen wir mal, die ganz üblichen Verdächtigen wie Metallica, AC/DC, Brian Adams
ich auch
oder
mag,
so.
Ich auch
ja,
mag.
Die du magst, aber da gar nicht in der Liste auftauchen.
Ja, irgendwie. Das stimmt.
Ja, also ich habe die Liste gesehen, da war das Springsteen mal drin. Mhm. In einem Song, das habe ich gesehen, das wäre so das Mainstream-Mixte gewesen, glaube ich.
Pet Shop Boys waren auch drin,
okay.
Spandau Ballet.
Ja, okay. Ja, so weit bin ich nicht gekommen.
Ja, über Platz 85.
Alles klar. Na super, die Liste ist chronologisch und du hast gesagt, das wäre die Geschichte deiner musikalischen Sozialisation.
Genau, das ist es auch. Ich habe jetzt dann so die ganz offensichtlichen Sachen mal rausgelassen, so womit wir alle angefangen haben. Na klar, habe ich am Anfang bei meinem Vater die Beatles-Platten entdeckt und war auch am Anfang großer Beatles-Fan, also auf jeden Fall Beatles, nicht Stones. Das war tatsächlich bei uns
auch noch so ein Thema. Da haben wir was gemeinsam, das kann ich das sagen.
Ja, ja. Ich sehe es ja gerade, ja genau, ihr könnt es nicht sehen, ich sehe es, er hat auch einen Sweater an, einen Beatles-Sweater.
Beatles-Sweater, ja.
Und genau, so habe ich dann natürlich angefangen und dann bin ich da so reingerutscht. Also dann kam tatsächlich, meine erste Single, die ich mir gekauft habe, war Gold von Spandau Ballet. War echt so ein sehr typischer Popper-Junge. Und dann mein erstes Konzert, das hätte eigentlich auch natürlich reingehört, Dire Straits. So, dann ist er so im Alter von 10, 11 oder so. Natürlich auch Neue Deutsche Welle. Das war da alles, was man so mitgenommen hat. Also, das war ja auch noch die Zeit, wo man dann abends das war bei mir in meinem Fall eben der WDR, da lief dann Mel Sandok, das war so ein ehemaliger GI, der hatte im WDR eine Hitparade und da hat man dann abends natürlich die Lieder mitgeschnitten und da war natürlich, da hätte man auch ganz viele Sachen mitnehmen können, aber das habe ich jetzt einfach hier jetzt rausgelassen,
okay,
um etwas später einzusteigen.
Da fangen wir doch mal gleich an mit The Jam. Und The Jam ist schon ganz toll, ist bei mir noch nicht gelaufen. Ich habe ganz viel schon über den Paul Weller erzählt, weil ich den Paul Weller sehr, sehr schätze und auch toll finde. Doch, ich habe schon mal The Jam was gemacht, Town Called Malice.
Super Song, ja.
Gigantisch finde, weil das ja so die, sagen wir mal, die Fusion aus Soul und dem englischen Rock, Punk so ein bisschen ist. Ganz toll. Und dann natürlich auch Style Council und so weiter, auch toll. Ja, The Jam hast du ausgesucht in The City, auch in einer Live-Version. Kannst du mal erzählen, warum du gerade hier die Live-Version auch hier rausgesucht hast?
Genau, also bei mir, also nach diesen ersten Gehversuchen musikalisch kam dann eigentlich für mich The Style Council eben, die auch in der Liste ursprünglich drin waren. Aber ich habe mich dann für The Jam entschieden, einfach weil ich irgendwas wollte von Paul Weller und weil The Jam für mich so eine Scharnierfunktion vom Pop zu Punk dann eigentlich auch schon waren und auch zu Mord, was auch eine Rolle gespielt hat in meiner Jugend. Und diese Live-Version ist von der Dig the New Breed. Das war die erste Jam-Platte, die ich besaß. Und die hat für mich eine Wahnsinnsrolle gespielt eigentlich. Also die kann ich wirklich immer noch auswendig. Und ich weiß, wenn ich bestimmte Lieder von der Platte höre, erwarte ich immer schon, dass bestimmte Lieder als nächstes kommen, weil die auf der Platte als nächstes kommen.
Ja.
Und ich kenne es eigentlich nur in der Reihenfolge, dass die frühen Jam eigentlich. Wobei ich natürlich danach alle Platten besaß. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch glühender Style Council Fan war, habe ich einmal in einem Interview gelesen, dass Paul Weller mit seiner Band The Jam Punk aus der Sackgasse geführt habe. Und ich mir sagte Punk nichts großartig und ich wusste auch nicht, von welcher Sackgasse die Rede war, aber das hat mich auf jeden Fall angefixt und ich habe mir dann eben diese Dig the New Breed damals noch schenken lassen. Weil 20 Mark waren ja eine Menge Geld.
Ja, definitiv.
Und dann habe ich das gehört und es hat mich einfach aus den Schuhen geblasen, muss ich sagen.
Ist auch sehr geil. Deswegen hören wir mal rein in The City, live at the 100 Club in London aus dem Jahr 1977. Sehr geil. Sehr geil, weil man da logischerweise sind ja eh nur drei gewesen, wirklich ganz genau jedes Instrument raushört. Der Bass ist sehr, sehr geil auch. Der Schlagzeuger ist vor kurzem verstorben, gell?
Rick Buckler? Weiß ich gar nicht.
Genau. Und deswegen hat man jetzt auch ganz viele Videos wieder gesehen, wie die gespielt haben. Das war auch brutal energetisch, finde ich. Und der Paul Weller, also ich glaube, ihm geht so ein bisschen der Humor auf der Bühne ab irgendwie. Also jedenfalls da am Anfang war schon sehr... War immer sehr tough.
Unbedingt. Nicht, dass ich sie damals live gesehen hätte, aber schon sehr, also schon hochkonzentriert, aber hochkonzentriert. An der Grenze zum Verkniffenen.
Schon, gell? Ja, so schaut's auch aus. Ja. Ja, aber du hast mir vor kurzem in einem Pub
Wo sonst?
die Geschichte erzählt, dass du Paul Weller tatsächlich mal so richtig so am Rande wenigstens kennengelernt hast. Wie war denn das?
Ja, das war, also das wäre natürlich der Hauptgewinn gewesen, wenn ich da im Alter von 12, 13 ihn getroffen hätte. Das war allerdings dann natürlich 10 Jahre später oder so. Es war so 93, das war die Zeit, 92, 93, das war die Zeit dieses ersten Solo-Albums nach The Style Council. Damals habe ich in Bonn studiert. Also ich bin ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, Mühlheim an der Ruhr, und bin dann zum Studieren nach Bonn gegangen. Und dort hatte ich einen Kommilitonen, der auch glühender Weller Jam Style Council Fan war. Und dann hörten wir eben, dass er auf Tour kommt, und dann sind wir nach Köln gefahren, schon mittags zur Live Music Hall, wo er damals gespielt hat. Oder war es im E-Werk? Nee, es war im E-Werk, Entschuldigung. Und haben da im Auto gesessen und gewartet und gewartet. Und dann kam der Bus endlich so am frühen Nachmittag an. Und dann sind alle ausgestiegen und wir standen natürlich auch da. So viele Leute waren das jetzt nicht, aber immerhin.
Ein paar waren da.
Und dann stieg eben der Vater, John Weller, der auch als Manager fungiert hat, auch aus. Und wir haben ihn einfach gefragt. Also Paul Weller ist sofort in der Halle verschwunden, aber John Weller ließ sich unvorsichtigerweise auf ein Gespräch mit uns ein. Und wir erzählten, dass wir gerne ein Interview machen würden. Dann fragte er, von welcher Magazin oder Zeitung wir wären. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie gar kein. Also wir wollen ein Interview machen und das dann in einem Fanzine veröffentlichen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann stellte sich also raus, er hatte alle Interviews, großen Zeitungen, Spiegel zum Beispiel unter anderem wohl, abgesagt, weil er irgendwie, also das ist ja typisch Weller, keinen Bock hatte.
Ja.
Und er hatte aber offensichtlich ein Herz tatsächlich für die Kleinen, also was ihn ja auch wirklich ehrt. Und das wusste der Vater, und der hat dann gesagt, okay, ich frage ihn mal, und kam dann wieder raus und sagte, ist alles klar, ihr könnt ein Interview machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wann sollen wir wiederkommen? Dann hat er gesagt, ach, kommt doch gleich rein. Und dann sind wir halt in die leere Halle, das ist schon so eine 3000er Halle, wird das gewesen sein.
Ja, okay.
Und die war also ganz leer, bis auf uns. Und dann hat die volle Band halt gespielt. Und die haben locker eine halbe Stunde gespielt. Zwischendurch hat uns Paul Weller immer gefragt, ob das in Ordnung wäre, ob es gut klingt. Und wir Daumen hoch. Und dann war er fertig. Und dann hat er uns noch gesagt, kommt doch nach der Show noch Backstage eben. Und dann machen wir das Interview. Und ja, dann haben wir ein tolles Konzert gehört, und danach haben wir dann das Interview im Keller des E-Werks gemacht, und er hat sich einigermaßen viel Zeit genommen und hat dann auch zu erkennen gegeben, dass er auch sich für den deutschen Fußball interessiert und hat auch Vorlieben für Borussia Mönchengladbach erkennen lassen. Das war ja damals auch einfach noch in England ein Begriff, also aus den 70ern noch.
Ja, ja, klar. Und der kommt ja aus den 70ern.
Genau, also das war dann auch nicht so verwunderlich. Also wir haben ihm dann auch so im Nachhinein, also ich schäme mich auch, muss ich sagen, so ganz naive Fragen gestellt, wie er denn damit umgeht, dass er so eine Vorbildfunktion für viele Menschen sei. Und der sei ja auch unser Vorbild, und hat er uns also die Leviten gelesen, wie bescheuert das sei, Vorbilder zu haben. Man soll doch selber sein Leben leben.
Ja, okay.
Und dann haben wir ihm versichert, dass wir natürlich nicht unser Leben nach ihm ausrichten, aber da war es schon irgendwie zu spät. Und aber war wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mensch, was ich so gar nicht gedacht hätte, muss ich sagen.
Ja, weil der in der Presse oft ein bisschen komisch rüberkommt.
Ja, ja.
Ne? Das muss man sagen.
Genau, genau.
Ja, auch so Aussagen anderen Bands und Künstlern gegenüber ist eher hart. Ne?
Ja, genau.
Also es gibt halt dieses berühmte Ding, er würde lieber Kacke essen, als mit James Blunt ein Duett zu machen.
Also, ja, genau.
Klar, wäre sowieso nie passiert wahrscheinlich.
Ne? Wahrscheinlich nicht. Ja.
Okay, habt ihr das aufgenommen oder habt ihr einfach nur mitgeschrieben?
Nein, wir haben es aufgenommen und
hast noch daheim?
Meine Schwester hat das Tape noch. Ja. Ich habe es vor ein paar Jahren auch nochmal gehört, aber wie gesagt, es ist so, wie die jungen Leute heutzutage sagen würden, cringe, dass ich es mir, ich vermeide es, mir nochmal anzuhören.
Ja, aber es ist eine coole Geschichte.
Ja, das schon. Ich bin doch stolz drauf.
Ja, das glaube ich. Ja, wunderbar. Kannst das sein? Also, eine Legende. Muss man sagen, in Deutschland relativ wenig. War das voll? Das Konzert?
Ja.
War voll.
Ja, doch.
Also er hat schon so eine Gemeinde, hat er schon, aber er ist natürlich in England 100 Mal größer als in Deutschland.
Ja,
also
unbedingt. Das, ja, genau. Ja, ja.
Also
Sehr, aber es war schon großer. Gut besucht war und gut besucht. Ja, doch.
Genau. Okay, super. Gut, jetzt kommen wir mal zu den einstürzenden Neubauten, was natürlich auch toll ist. Welche Rolle spielen die denn so bei dir?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, von Pop über auch The Jam, Style Council dann zu Punk so ein bisschen. Und danach fing das Ganze an. Ich war halt jung, ich brauchte das Geld. Ich war extrem neugierig.
Ja.
Und also wenn ich ein cooles Cover gesehen habe, wir hatten zwei gute Plattenläden in Mülheim, damals noch. Speziell in dem einen gab es einen Plattenverkäufer, der, ich kenne seinen Namen gar nicht, der aber eine Wahnsinnsgeduld hatte. Und der hat also alles, was wir ihm hingelegt hatten, hat er uns angespielt und war auch selber sehr musikbegeistert. Also wir haben uns durch alles durchgehört und da habe ich dann halt wahnsinnig viel mitgenommen und unter anderem diese einstürzenden Neubauten-Cover aus der Zeit, das Jugong-Cover, dieser Maxi-Single mit der Rasierklinge drauf und dieses halber Mensch-Cover mit außenrum mit diesen ganzen Zähnen aus dem Gebiss, das hat mich schon, hat mir Furcht eingeflößt, aber auch Ehrfurcht. Und ich wollte das unbedingt hören und war dann begeistert. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch solche Platten dann, muss ich jetzt im Nachhinein zugeben, dann auch zu Kindergeburtstagen, auf die ich eingeladen war, verschenkt, weil ich die Platten selber gerne haben wollte. Und ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber ich hatte ja nicht so viel Taschengeld. Dann habe ich also diese Platten für nichtsahnende Klassenkameraden für den Kindergeburtstag gekauft. Also die anderen haben halt so Stevie Wonder und so verschenkt. Und ich habe dann halt eine einstürzende Neubauten-Maxi verschenkt. Und vorher habe ich die aber, diese Innentaschen mit den Platten, also ich habe sie rausgeholt, ich habe sie versiegeln lassen, weil ich wusste schon, die werden die umtauschen.
Ja.
Und dann habe ich aber dieses Siegel umgangen, also ich habe so wie man Briefe, also über dem Eierkocher hinten aufgemacht und habe die Platten rausgeholt und habe sie mir auf Kassette überspielt und dann habe ich es wieder zugeklebt und dann konnten die das tatsächlich, also ich hoffe, dass es geklappt hat, es hat sich nie jemand beschwert. Dann,
so hast du die. Okay, nee, also das habe ich nicht gemacht. Nee, ja, da wäre ich nie drauf gekommen, sage ich, ja, super Idee.
Ja, das war tatsächlich so eine Beschaffungskriminalität. ich wusste nicht, wie. Also das Geld war nicht da und irgendwo musste die Musik herkommen und dann ich habe auch später viele Platten verkauft, also die aus der Popplatten. Ganz am Anfang, wir hatten die Straße runter, so einen Secondhand-Plattenladen, um an neue Musik zu kommen. Das war ein ständiges Thema natürlich.
Ja.
Und aber so bin ich halt über die einstürzenden Neubauten gestolpert und mich hat auch sehr angesprochen, dass andere Leute sich davon nicht angesprochen gefühlt haben.
Ja,
also je
klar.
mehr, also
ja, ist, je weniger sich die anderen angesprochen werden, genau.
Genau, es sollte schockieren und das hat es auch, also muss man schon sagen.
Also weil du es gerade sagst, du kennst den Namen nicht. Also ich habe auch einen super Freund, der war auch schon hier, der Fabian, zum Soundtrack seines Lebens und der geht nach wie vor in einen Plattenladen und er sagt immer, er geht zum Plattengünter. Ich glaube nicht, dass der Günther heißt, aber es ist halt der Plattengünter.
Genau.
Und der ist der große Fan und geht da hin und redet mit dem stundenlang und so. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding im Plattenladen. Das ist halt sehr, ich glaube, es ist wahnsinnig männerlastig und sehr nerdlastig auch das Ganze. Ne?
Ja, ja, also schon. Also und, damals auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, jetzt fast noch mehr. Jügum. Weil das Cover natürlich total ikonisch ist schon auch, das muss man echt sagen.
Ja, unbedingt.
Das ist ja wirklich eins der bekanntesten.
Ja, ja, klar.
Wahrscheinlich eins der bekanntesten aus Deutschland dann auch, weil das ja doch um die Welt auch ging.
Ja, denke ich auch.
Mal schnell die Marion und die Heike, die tatsächlich zuhören hier. Gell? Wir haben hier Studiogäste. Da haben wir Hi.
Ja, jetzt sehe ich sie.
Hast du den Blicksack Bargeld auch weiter verfolgt irgendwie? Also auch so hier Nick Cave und The Bad Seeds und
die
so.
Die mochte ich zum Beispiel nie, komischerweise. Ja, viele stehen ja wahnsinnig auf Nick Cave. Der hat mir nie irgendwas gegeben, muss ich gestehen. Außer vielleicht so so frühe Birthday-Party-Sachen, das fand ich noch ganz gut. Aber Nick Cave, ich merke jetzt, ich habe mich auch nie großartig mit ihm auseinandergesetzt, weil das war so jemand, den fand irgendwie eine Zeit lang jeder gut und da hatte ich schon dann keinen Bock
drauf. Okay. Ja, aber über den Einfluss der einstürzenden Neubauten auf die Musik, da braucht man ja gar nicht reden. Ne? Also da gibt es ja auch diese Geschichte, dass die Depeche Mode da im Studio waren in Berlin, wo zuvor die Neubauten aufgenommen haben, da haben die eben ihren Sound da entwickelt auch und
so. Ja, also das glaube ich unbedingt.
Ganz leicht jetzt verkürzt, aber es muss wirklich so gewesen sein.
Ich glaube in den Hansa-Studios, oder?
Hansa-Studios in Berlin, genau. Mhm. Und ja.
Also die Neubauten habe ich danach, ich mochte sie, die ersten paar Platten mochte ich und dann aber schon mit der Halber Mensch, also die fand ich noch super und danach ging es dann für mich nicht mehr so, ich fand sie dann irgendwann manieriert und es wurde dann immer das Gleiche und Blixer Bargeld war dann auch irgendwann im Establishment angekommen, mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf, aber es hat mich dann nicht mehr so angesprochen. Ne? Also irgendwann habe ich auch gesehen, eine Home Story von Blixer Bargeld, bei der er seine Bulltaub-Küche vorstellte. Und da war es für mich dann wirklich ganz
vorbei. Das war dann vorbei.
Ja, da war es ganz vorbei.
Vielleicht hat er damit Musik gemacht.
Wahrscheinlich, der war wahrscheinlich ein Instrument.
Ja, ist klar, aber das passiert natürlich. Das ist ja eh so der große Widerspruch. Ne? Also wir machen erst nur Indie-Zeugs und dann irgendwann verdienen wir damit und dann wollen wir aber trotzdem weiter damit verdienen und so. Das geht nicht. Ne? Aber klar, ja. Sehr schön, also die Liste ist wirklich höchst interessant. Ihr könnt euch die natürlich anhören. Ich werde sie wie immer verlinken und ihr könnt direkt draufklicken auf diese Liste und dann die Songs euch in Gänze anhören, Leute. Das ist wirklich toll. Ja, Tobias, einstürzende Neubauten, sehr schön. Also die Geschichte mit den Geburtstagen und den Platten, die werde ich mir auch merken. Auf jeden Fall, das habe ich noch nie gehört.
Also ich empfehle es nicht, aber du bist wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr in dem Alter, wo man das macht. Du
kannst aber ich könnte immer noch Sachen verschenken, die Leuten nicht gefallen.
Ja, klar, mache ich.
Machst du nach wie
fast vor? Täglich.
Sehr geil. Okay, das ist ja hier, jetzt haben wir tatsächlich ein paar Songs hintereinander, die von deutschen Künstlern stammen. Also jetzt hatten wir erst die Neubauten und jetzt Philipp Bauer and the Voodoo Club. Mhm. Was gibt's zu denen so ein bisschen zu erzählen?
Ja, also wir befinden uns immer noch in den 80ern, so 85, 86 rum. Es ist im Moment alles so ungefähr dieselbe Zeit noch. Und ich habe aus der Zeit sehr viel ausgewählt, weil da bei mir halt so wahnsinnig viel passiert ist, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und Philipp Bohr, über den, ich habe damals tatsächlich viel so Fanzines gelesen. Es gab im Ruhrgebiet viele so Indie-Fanzines und es gab in diesem Gebrauchtplattenladen B-Side bei uns die Straße runter. Den gibt's immer noch. Also der Laden ist noch da, aber der Besitzer Mike ist...
Der Platten-Mike
sozusagen, der ist verschollen. Das muss man wirklich so sagen. Also der Laden steht so da, wie er... Ende der 90er Jahre, wie der Mike den verlassen hat. Die Platten stehen noch da in den Ständern.
Ach so, und so. Das hat keiner übernommen,
und Staub,
oder?
Staub und es gab am Anfang Gerüchte, er sei reich und das Haus würde ihm gehören, deswegen wird das auch nicht irgendwie, aber ich weiß es alles nicht, aber ich bin letztens noch da vorbeigekommen, da stehen noch die gleichen Platten, die da 1991 steht noch genauso da.
Das ist ja eine Schatzkiste, kann man sagen, oder?
Ja, unbedingt. Und der Typ war halt auch ganz toll und hatte viele Anregungen und hatte eben unter anderem diverse Fanzines da aus dem Ruhrgebiet. Die waren tatsächlich noch so kopiert und also für Indie-Musik. Eins hieß Pop Noise, das war für mich sehr wichtig. Und davor hatte es noch diverse andere Namen, die haben sich ja dann auch gerne mal umbenannt. Da habe ich auch über Philipp Bohr gelesen und einmal war auch eine Flexi-Disc von Philipp Bohr dabei, wenn ich die noch hätte, aber leider nicht.
Aber das muss ich immer sagen, diese Flexi-Discs, das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte gewesen. Ne? Die sind also oft nach wie vor, also ich kaufe ja immer noch ab und zu mal den Rolling Stone und Visions und was weiß ich, was halt so gibt. Und die haben ja auch ab und zu mal Flexi-Disc, aber das ist wirklich schwierig. Also ich finde das immer hier, das geht schwer.
Es war irgendwie, es war als netter Gag, muss man sagen. Und Ja, also ich fand es immer ganz witzig. Mein Vater, ich habe es ihm nie gesagt, dass ich die auf seinem teuren Plattenspieler abgespielt habe, weil da gab es ja auch Leute, die da die Nase gerümpft haben, wenn man zu Recht wahrscheinlich.
Aber das muss man vielleicht einmal erklären. Im Prinzip ist das eigentlich nur eine Folie, ne?
Ja, ja.
Es ist einfach nur eine Folie. Das kannst du an einer Zeitschrift beilegen, weil das sogar irgendwie ja, falten kannst, also falten nicht, aber rollen kannst
ja.
oder so.
Ja, ja.
Und dann legst du es einfach auf eine andere Platte drauf, mehr oder weniger, und
genau.
dann spielst du die ab. Aber geht schon schwer, muss man sagen.
Ja, 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 also ja, ist zu Recht wahrscheinlich verschwunden.
Also und ich habe neulich vor 4-5 Jahren gab es mal eine von den Ärzten bei irgendeinem Magazin mit dabei, aber habe ich nie abgespielt.
Aber sind natürlich, also gerade die so aus den 80ern noch oder so, natürlich Sammlerstücke jetzt. Also wenn man
ja,
die
hat, genau,
natürlich. Ja. Naja, und da war Philipp Bohr eben dabei, auch in dem Magazin und auch die Flexi-Disc und so. Ich habe da reingehört und fand es auch ganz toll. Es war halt anders als andere Sachen, die ich so kannte. Und ich war vor allem Philipp Bohr auch aus dem Ruhrgebiet, war also auch so ein bisschen Local Hero. Und mit, wie ich mitbekommen habe, auch großer Anhängerschaft dann im Ruhrgebiet. Ich war damals noch zu jung, um selbstständig da auf Konzerte zu gehen, großartig. Aber war sehr interessiert und dann hatte mir ein Klassenkamerad, fuhr nach Berlin und hat dann erzählt, er wäre auf einem Konzert gewesen von Philipp Bohr. Und ja, das war, genau, habe ich mir dann relativ schnell viele Platten zugelegt.
Da hören wir mal rein. Black Crosser. Also was mir jetzt bei den ersten Songs auffällt, ist auch, dass der Rhythmus eine ganz große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Ist nicht Zufall,
nein,
oder?
Gar kein Zufall, nein.
Ja, irgendwie so in den 80ern hier auch der Inbegriff des Indie-Rocks aus von dem Deutschen auch und so, muss man sagen.
Ja, unbedingt.
Das also ist aber danach, schon cool auch.
Ja. Ist danach ja wahnsinnig durchgestartet.
Ja,
Container Love und
ja,
so.
Container Love. Ja, genau.
Das waren ja richtige Hits dann.
Ja.
War aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht so absehbar, was dann daraus werden würde.
Aber eine der wenigen auf der Liste, die du nicht live gesehen hast, gell?
Ja, komischerweise. Also ich war tatsächlich versucht, vor ein paar Monaten war in München zu gehen, aber dann war es ausverkauft. Also
tatsächlich?
Ja.
Okay, das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Zum ich Beispiel, auch nicht.
Dass der immer noch so groß ist.
Ja, ich auch nicht. Also,
ja, aber der hatte seine Zeit und ich habe da auch schon irgendwann mal so Dokus gesehen und habe gemerkt, lässt also, natürlich auch ein bisschen nach der Herr und so, aber ja.
Also war ja auch also ein schwieriger Charakter,
wie man aus
Interviews sieht. Und dann aber dann natürlich die, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei uns war das sehr, also wir waren alle so ein bisschen verliebt in Pia Lund.
Die, ja, ja,
diese, ja. Ja, genau. Und das mag auch eine Rolle gespielt haben, dass mir der so gut gefallen hat. Aber ja, genau. Aber er ist tatsächlich immer noch dabei und verkauft mittelgroße Hallen immer noch aus.
Was ja mittlerweile die einzige Einnahmequelle ist, mehr oder weniger, bis auf ein bisschen Merch, T-Shirts und so weiter. Insofern.
Ja, das denke ich auch, genau.
Genau. Gut. Ja, super. Jetzt kommen wir zur, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die wichtigste Band aus Deutschland ist Kraftwerk. Ja, also sagen wir mal, für die weltweite Musik kann man das wohl sagen, oder? Also ich meine, wir haben natürlich ein paar bekannte Bands, so die bekanntesten sind die Scorpions und Rammstein, ja. Mhm. Aber so für die einflussreichsten mögen wohl die Jungs gewesen sein, denke ich.
Genau, also gut, man kann jetzt so ein bisschen darüber streiten, ob nicht so neu oder Can.
Ja, auch zuvor dann, ja, genau, die sind ja noch zuvor gewesen.
Wirklich, ja, genau, ne? Aber haben ja dann vor allem so tatsächlich in den 90er, 2000er Jahren sind die ja in England und Amerika nochmal sehr populär geworden und einflussreich, aber grundsätzlich natürlich, ja, Kraftwerk auch, haben ja tatsächlich auch Hits gehabt in den USA. Ja, und für mich ist es wichtig gewesen, weil es, ich hatte vorher mit elektronischer Musik so eigentlich nichts zu tun. Mhm. Hatte aber immer schon so eine gewisse Faszination dafür, aber kannte eigentlich nichts. Unser Nachbar hatte, also der Vater von unserem Nachbarn hatte Die Roboter als Single.
Ja.
Und das haben wir dann uns angehört und uns immer irgendwie kaputt gelacht.
Von der Mensch-Maschine, ne?
Genau, ja, genau. Ja. Und dann war aber auch ein paar Jahre gut und dann kam die Electric Café raus.
Ja.
Und das war für mich eigentlich der Einstieg in Kraftwerk. Also ich kannte das Model und natürlich die Roboter, aber das war es dann auch. Also so richtig konnte ich mit denen nichts anfangen und dann diese Platte auch mit diesem ikonischen Video zu Boing Boom Chuck, was wir auch gleich hören werden, was ein irgend so ein Institut in New York für Medienforschung oder irgendwie sowas, also mit ganz weit vorne, ganz früher 3D-Grafik, wo Gesichter so das hat uns alle wahnsinnig fasziniert, das war ein bahnbrechendes Video eigentlich.
Aber das muss man sagen, dass es eben bei Kraftwerk nicht einmal nur das Musikalische war, was so Vorreiterrolle hatte, sondern eben auch das Visuelle, überhaupt das Erscheinungsbild der Band, auch live und so. Das erzählst mal bitte, nachdem wir reingehört haben, wie so ein Kraftwerk-Konzert abläuft. Ja. Weil da war ich wirklich noch nie, werde es auch nie mehr sehen, schätze ich, weil das geht mir dann immer so, wenn die Hälfte schon tot ist und so, dann schaue ich es mir auch nicht mehr an.
Ja, verstehe ich.
Aber, Boing, boom, tschak. Ah, das ist schon sehr geil. Boom, tschak. Boing, boom, tschak. Boing, ping, boom, tschak. Ping, boing, ping, boom, tschak. Ping, boing, ping, boom, chuck, ping. 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 Boing, ping, boom, chuck, 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 chuck. Boing, ping, boom, chuck, 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 chuck. Boing, ping, boom, chuck, 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 chuck. Ja, die verschiedenen Schichten, die da auftauchen, wenn das losgeht, nur mit den Stimmen und dann, wo das alles, das ist einfach geil.
Ja, also.
Und man muss es halt trotzdem immer wieder sagen, dass das hört sich jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig außergewöhnlich an und man sagt, ja, das kann man ja jetzt jederzeit ganz locker herstellen, aber die müssen ja da Wochen, Monate, was weiß ich lang daran getüftelt haben, an diesen Sounds, an den Synthes, was die da alles gemacht haben, wie die da mit den elektrischen Geräten herum experimentiert haben, das muss ja Wahnsinn gewesen sein.
Ja, und vor allem auch, was man gehört hat, diese Tonnen an Equipment, die angeschafft haben und die Hunderttausende von D-Mark, die das Ganze damals gekostet hat. Wenn man sich vorstellt, dass du jetzt mit deinem iPad ähnliche Sounds und besser machen besser könntest.
Ist schon klar.
Ist das schon.
Ja, aber ohne die gäbe es die Sounds auf dem iPad. Ne?
Genau, das muss halt natürlich auch sein, das stimmt.
Ja, ist klar. Ja. Wie ist so ein Konzert? Wie ist ein Kraftwerk-Konzert?
Ich wünschte natürlich, ich hätte sie damals gesehen, also in den 80ern, wobei ich weiß gar nicht, ob sie mit der Electric Café getourt sind, aber es war dann später, ich denke mal, es wird so 1996, man könnte es jetzt nachgucken über den Anlass, es war nämlich, ich war Student in Bonn und sie haben gespielt, es war so um 98 rum muss es gewesen sein, sie haben in Karlsruhe gespielt zur Eröffnung des ZKMs, des Zentrums für Kunst und Medientechnologie. Ich war in Bonn und wollte dahin, aber als Student nicht viel Geld. Und dann bin ich halt dahin getrampt. Ich bin damals viel getrampt, also das war irgendwie ganz normal. Und ja, dann nach Stunden bin ich da angekommen, aber noch rechtzeitig. Und dann war das eine riesen, riesen Halle. Und dann ging das los mit riesen Leinwänden und einer wahnsinnsvisuellen Show, wo dann diese vier kleinen Gestalten mit ihren Leuchtanzügen, also das Ganze wurde schon dominiert von diesen riesen Leinwänden, die für die damalige Zeit auch neu waren. Also das hatte ich so noch nie gesehen. Und ein unglaublich guter Sound in einer, also diese Songs in dieser Lautstärke, das war schon atemberaubend, muss man sagen. War ganz toll, habe ich nie vergessen.
Aber wahrscheinlich, also gehe ich jetzt davon aus, wenig Interaktion mit dem Publikum oder
irgendwas? Ja, null. Nein, null. Gar nicht. Also, ja, also, nein, überhaupt nicht.
Letztes Mal seid ihr gut drauf heute.
Ja, ja, genau. Und also dann in die Hände, ja, Hände klatschen. Ich will eure Hände sehen. Ja, genau. Nee, gar nicht. Natürlich überhaupt 0,0. Also, wirklich gar nicht. Nein.
Hat man dann das Gefühl, das ist live?
Nein. Eigentlich nicht. Also, da muss man sagen, das ist auch nicht live. Also, da sitzen vier Leute, die haben irgendwelche Sequencer laufen und lassen nur bestimmte Sachen. Also, ich glaube, nein, das ist nicht live. Also,
okay. Aber trotzdem war es gut.
Ja, toll. Ganz toll.
Also, ich kenne ein paar Leute, die schon mal auf einem Kraftwerk-Konzert waren und die sagen immer alle, dass das total faszinierend war.
Irgendwie. Ja, ja.
Aber es ist halt ganz anders, als wenn die jetzt kommt ja gleich das nächste, was ja totaler Gegensatz ist, nämlich The Pogues. Mhm. Ja, da musstest du ja davon ausgehen, die gibt es natürlich auch nicht mehr, das ist klar, aber du musst ja davon ausgehen, dass die alle ihr Zeug da wirklich live eingespielt haben, hier die sämtliche Instrumente.
Genau.
Das ist ja eine ganz andere Nummer irgendwie.
Unbedingt, ja, ganz anders, genau.
Pogues hast du aber auch live gesehen, ne?
Ja, ganz oft. Also eine der Bands, die ich wahrscheinlich am öftesten mit live gesehen habe. Das war auch mein erstes Konzert, auf dem ich war, waren die Dire Straits in der Essener Grugerhalle mit einer Kollegin meiner Mutter. Meine Mutter war auch Lehrerin, aber nicht musikinteressiert, aber sie hatte eine Kollegin, die musikinteressiert war, und die hat mich mitgenommen in die Grugerhalle zu den Dire Straits. Und dann war ich ein paar Jahre später wieder da, zu meinem ersten Konzert, auf das ich alleine gegangen bin. Und das waren eben die Pogues, auch wieder in der Essener Grugerhalle halt.
Das ist schon ein großes Ding auch, ne?
Ja, das ist nur, der Rockpalast war da auch oft und
genau,
so.
Genau, das ist ja schon ganz legendär, genau.
Ja, so wahrscheinlich in München die Zenitgröße, würde ich sagen. Ja, also schon mehrere Tausend, also relativ groß.
Genau. Das muss ich jetzt auch sagen, im Ruhrgebiet, wenn du da groß wirst, du hast ja, was Konzerte angeht, ihre Möglichkeiten, oder? Weil du musst ja von einem zum nächsten, so weit ist das ja alles nicht, oder?
Ja, sollte man meinen, aber die meisten Konzerte, die ich damals gesehen habe, bevor ich dann weggezogen bin, waren eigentlich, ich war ganz selten auf Konzerten im Ruhrgebiet, weil eigentlich, es gab die Zeche Bochum, da war öfter mal was, das kannte
wie man so auch. Wie so Metal-Zeug auch,
ja,
ne?
Genau.
Nach wie vor, ne?
Ja, oder das war eigentlich erst, die Zeche Karl in Essen war noch nicht so, wurde zu der Zeit, als ich so in dem Alter war, 15, fand da noch nicht so viel statt. Zeche Karl in Essen, Alten Essen, wo ja Creator her sind zum Beispiel. Also ich bin für Konzerte meistens nach Düsseldorf oder allermeistens nach Köln gefahren. Ich habe fast alles in Köln eigentlich gesehen. Also The Wedding Present oder so Ende, so 88 glaube ich oder so, das war alles in Köln immer.
Aber da bist du auch gut hingekommen wahrscheinlich.
Ja, oder? Da fährt man mit dem Zug so eine Stunde. Also ja, genau. Das ist also für bayerische Verhältnisse eigentlich jetzt um die Ecke. Also, genau, also und jetzt zu den Pogues sind wir mit der U-Bahn gefahren. Also das war wirklich dann eine halbe Stunde Anfahrt.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich war ja noch nie auf sowas Großem alleine oder überhaupt auf so Konzerten und wir steigen und dann direkt Pogues, also wir stiegen aus und überall Polizei und ein Meer aus leeren Flaschen. Also das ist das, was ich bis heute in Erinnerung habe. Also man wartete durch ein Meer aus Flaschen zur Halle und dann war da ein, damals begann so auch meine jugendkulturelle Phase. Das war dann so, eben Punk war der Einstieg. Wir werden später noch was hören Richtung Psychobilly. Das war auch was, was für mich wichtig war. Und dann kamen wir da an und da waren wirklich alle Jugendkulturen, die es damals so gab, vertreten. Also Punks, Skins, Mods, Psychos, Rockabillys, ach, you name it, die waren alle da.
Ja.
Und was unglaublich, dann fing dieses Konzert an. Also davor spielten Fury in the Slaughterhouse, das weiß ich noch.
Die mag ich, weiß, also mochte ich sehr, sehr gern.
Die, also ich mochte, ich kannte sie nicht, als sie da gespielt haben. Ich habe sie ehrlich gesagt nie richtig kennengelernt. Also ich kann da gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass das Publikum sie nicht wollte.
Das, ja,
also die
ja,
haben okay. die ganze Zeit dann ihre Pokeskarten hochgehalten und gebuht.
Ja.
Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Sänger sagte, okay, wir müssen noch einen Song spielen. Und das ging aber in einem Pfeif-Konzert unter.
Herr Wiggenfelder.
Und vor allem bei voller Saalbeleuchtung. Ich weiß auch gar nicht, dass sie da dann auch noch extra gemein eigentlich niederträchtig
im Nachhinein.
Und dann haben die gespielt. Und dann fing Pokes an und die Halle von Song 1 an verwandelte sich in einen totalen Hexenkessel.
Ja.
Und was ich wirklich nie vergessen werde, war, da waren Jugendkulturen, zwischen denen es normalerweise in Diskotheken oder so nie friedlich zuging, die da wirklich zusammen gefeiert haben. Ich kann mich erinnern, wenn Leute beim Pogen da hingefallen sind, da lag jemand am Boden, sagen wir mal ein Psycho und ein Skin und ein Punk haben dem wieder aufgeholfen und dann irgendwie so alberne Gruppentänze zusammen aufgeführt und so. Es war so eine bierselige Stimmung natürlich, aber total friedlich.
Ja,
also,
naja, ich glaube, weil auf die konnte sich irgendwie jeder einigen, das muss man sagen.
Ja, unbedingt.
War ja geil.
Ja, total.
Deswegen, und wahrscheinlich eines ihrer schönsten Lieder, das da ausgesucht ist.
Ja, finde ich, glaube also ich auch.
The Broad Majestic Shannon, sehr, sehr schön.
So he was down at the Greeks. There was whiskey and sunburn and tears in her cheeks. He sang me a song that was pure as the breeze and a road leading up Glenavie. I sat for a while at the Crescent Fenner where young lovers would meet when the flowers were in bloom. Heard the men coming from the fire at Chiron, their hearts in Tipperary, wherever they go. Take care and dry your tears, babe. Take my hand. Get your friends, babe. There's no pain, there's no more sorrow. They're all gone, gone in the years, babe.
Aber das hatte ich ja hier auch schon ganz oft, so sagen wir, diese irische Musik, die, wo eigentlich sowieso fast keiner was dagegen hat. Und dann noch das Ganze ein bisschen mit so ein bisschen Rock-Attitüde, punkmäßig, das nur ein bisschen aufbereiten mit diesem geilen Sänger, das kannst du irgendwie nichts falsch machen. Das
finde
ja jeder irgendwie cool.
Ja, genau. Höre ich auch nach wie vor gerne.
Ist geil, ja. Ist, toll, aber er ist natürlich trotzdem nicht so richtig alt geworden, ne? Das ist klar. Aber
und ich habe sie dann auch nochmal später
erwarten,
gesehen, vor 10 Jahren oder so. Und da war er aber auch schon tatsächlich körperlich und eigentlich in jeder Hinsicht ziemlich am Ende.
Ging nichts mehr, ne?
Also hätte ich mir im Nachhinein lieber geschenkt. Also,
ja, das kratzt ein bisschen dann, schätze ich, oder?
Ja.
Kann ich mal vorstellen.
Schade.
Ja, sehr schade. Ja, aber du hast hier diese Rockabilly, Psychobilly und was weiß ich, Phase, die da angesprochen, gehören da die Chills schon dazu?
Nein, die Chills gehören da nicht zu. Die gehören eher noch so in die Phase. Das ist auch steht stellvertretend auch für diesen ganzen Indie-Kram, den ich gehört habe. Ich habe aber diesmal was aus Neuseeland ausgewählt, die
genau.
Chills.
Ja, okay.
Aus Dunedin auf der Südinsel, wo ich es leider nie hingeschafft habe. Also ich habe es überhaupt noch nicht nach Neuseeland geschafft. Aber
hast du noch Zeit.
Ja, speziell dahin nicht. Aber die, ich kann mich noch erinnern, auch in einem Fanzine las ich nämlich damals, dass englische Indie-Bands seien rund, wo neuseeländische Indie-Bands eckig seien. Und ich fand, diese Formulierung hat mich so neugierig gemacht, dass ich mir dann einen Sampler gekauft habe, den Tuatara-Sampler, ist immer noch legendär für die frühe oder 80er-Jahre neuseeländische Indie-Pop-Musik und eben auch die Kaleidoscope World der Chills, wo auch der Song, den wir gleich hören werden, drauf ist. Und das ist eine Band, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Martin Phillips, leider der Sänger und Gitarrist, ist leider letztes Jahr gestorben. Aber ich habe ihn vorletztes Jahr noch das erste Mal in meinem Leben live gesehen in Amsterdam. Es war, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal klappt. Und vor allem wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es seine letzte Tour sein wird in Europa. Und ja, und ich habe ihm genau diese Geschichte mit den runden und eckigen Bands erzählen können.
Hast du ihm erzählt?
Ja, ja, genau. Und er fand das auch, konnte er sich, hat er sich drin wiedererkannt.
Wie hast du das dann geschafft? Also bist du schon so einer, der dann danach nochmal hingeht und fragt, darf ich mal reden mit dem oder irgend sowas? Wie ging das?
Er stand am Merch-Stand.
Ja.
Und,
also kleiner dann. Offensichtlich.
Ja, das mache ich schon öfter mal. Also das sollte man vielleicht auch gar nicht machen. Aber andererseits, einige wollen das ja, andere finden das doof. Und ehrlich gesagt, wenn man sich schon dahinstellt.
Ja, ne? Wenn sie deutsch stehen, dann kannst du das sowieso.
Also Deutsch hat er nicht geredet, aber mache ich schon und in dem Fall schien das auch abzulehnen.
Genau, sehr schön. Also Rolling Moon von The Chills. So viel eckiger finde irgendwie, also
ja, es gibt vielleicht
noch eckigere
Songs. Ja, man hört so leichte, finde ich, Maori-Anklänge in der Instrumentalisierung, aber ja.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du das auch erzählt, dass du hier so Fanzines immer gelesen hast. Liest ihr immer noch viel? Also so über Musik?
Ja, immer noch.
Zeitschriften, also, Bücher, was weiß ich?
Ja, ich habe ein Wire-Abo, ich habe ein Abo, bin ja jetzt alt, kommen wir später nochmal drauf, höre jetzt Jazz, vom Jazz-Podium.
So weit bin ich noch nicht.
Ja, ja, nee, aber keine Sorge, das kommt schon. Und und auch viele Bücher, also ich habe eine ganze quasi Bibliothek zu Hause mit, also ja, immer wieder, gerne.
Also hört auch nicht auf, dich zu faszinieren offensichtlich.
Nein, also gerade auch in der Rückschau, wenn man Sachen liest über, und teilweise war man dann eben auch dabei und es ist interessant, nochmal entweder sich dran zu erinnern oder zu lesen, wie Leute das vielleicht anders wahrgenommen haben, finde ich sehr interessant, mache ich gerne.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu The Crewman. Was ist denn, also habe ich nicht gekannt, habe ich tatsächlich das erste Mal gehört, als ich hier deine Liste bekommen habe. Wie bist du auf die gekommen?
Ja, also ich hatte dann nach Punk und so kam dann so eine Psychobilly-Phase. Das ist
jetzt
ja
kommt diese, die Psychobilly-Phase.
Diese die Jugendkultur, die in Bayern gab es ja auch einige, so in München war ja auch so ein Zentrum eigentlich. Und also diese Mischung aus Punk und Rockabilly. Und das hat mich extrem angesprochen, weil ich einmal, kennt ja auch einen Freund, einen Klassenkameraden, der Rockabilly-Gitarrist war und wir haben zusammen immer Stray Cats-Platten gehört. Also ich bin mit Rockabilly auch zu der Zeit aufgewachsen in den 80ern und mochte am Psychobilly, es hat halt eigentlich zwei meiner Lieblingsmusikrichtungen, Rockabilly und Punk, zusammengebracht. Und es gab da auch eine sehr lebendige Szene im Ruhrgebiet, wobei man sagen muss, das ist in der Rückschau zwiespältig, weil da es natürlich auch einige Charaktere gab, wie das bei diesen Jugendkulturen ist, so manchmal. Es gab eine linke und eine rechte Szene, muss man sagen. Auch innerhalb dieser Szene gab es auch durchaus Leute, die dann politisch rechts waren und die ganze Szene dann in Misskredit gebracht haben. Und es war insgesamt schon, auch was so Gewalt und so anbetraf, nicht ganz ohne.
Also nicht ganz ohne, okay.
Jetzt nicht wir, wir waren relativ jung, als wir dazugestoßen sind, und es gab schon so etablierte Gruppen, die haben sich dann immer an bestimmten Orten getroffen, und wir waren für die so die Poser, die Neuen, weil wir ein Jahr später oder zwei Jahre später dazugestoßen sind, und da musste man dann schon aufpassen. Also zum Beispiel Konzerte, Psychobilly-Konzerte im Ruhrgebiet zu besuchen, war mir quasi fast nicht möglich, weil ich nicht die entsprechenden Leute kannte, die man, also so Mafia-Strukturen. Also wenn man nicht die richtigen Leute kannte, dann war man praktisch freiwillig, und dann hat man beim Pogen auch schon mal auf die Fresse bekommen. Also richtig. Und das war so ein bisschen schade eigentlich, aber die Musik lieb ich nach wie vor.
It's the Sin von The Crewman. Das ist ja der Hammer. Now everybody's supposed to say it's a sin to go creeping around the outside looking in. Well, tell me, please, now it's a sin to go looking in. Well, I don't really class that as a sin. I heard them say it right over my head, and if I work too hard, I'll wind up dead. Now don't let it be said that I never listen, so wound up dead. Now I don't think I'm getting over my head. Well, I feel so hurt, I'm gonna shed a tear and go out with my mates to have a beer. He says he tried to out of you in my ass. Well, you tried one, but I dropped you twice, God. Woher kommen The Crewmen?
Aus England. Der Sänger Mad Dog Cole ist dann irgendwann, den wir hier noch gehört haben, ist dann irgendwann nach Australien ausgewandert, und ich glaube, da hat sich seine Spur verloren. Aber die haben mit anderen Sänger weitergemacht.
Wie beim Plattenmenschen, oder?
Sozusagen, vielleicht haben sie zusammen.
Platten Mike, oder? Was
der Mike? Ja, der Mike. Vielleicht haben sie zusammen eine Farm in Australien mittlerweile, ich weiß es nicht, im Outback.
Okay, also aber war auch so eine Phase in deinem Leben, die du genossen hast und da unterwegs warst?
Ja, unbedingt. Ja, klar. Möchte ich nicht missen. Also gerade auch musikalisch sehr bereichernd. Also ich hatte in meiner ursprünglichen Liste bestimmt 10 Psychobilly-Songs, die...
Ja, auch The Crewmen waren ein paar drin. Ne?
Ja, kann sogar sein. Also will ich nicht ausschließen, weil also ich glaube, es ist von der Sweet Dreams. Ist auch meine Lieblingsplatte von ihnen, also schon, ja, ganz toll.
Du hörst noch Vinyl auch?
Nein, ich habe auch keinen Plattenspieler mehr. Also okay. Der Hintergrund ist der, ich habe wahnsinnig viele Platten noch in Mülheim rumstehen. Aber wir haben ja auch einige Kinder, und ich...
Also 4?
Ja, genau, 4 Stück, genau, als ich das letzte Mal
gezählt
habe. Und mir war das einfach zu riskant, da ein Plattenspieler, also wenn du sie kennen würdest, wüsstest du, was ich meine, es war einfach nicht möglich.
Ja, also ich habe noch Plattenspieler und habe so einen Proberaum, wo ich auch normalerweise meinen Podcast aufnehme, und das sind auch Platten, und mein großer Sohn feiert da jetzt Partys, und da ist halt auch ein Plattenspieler kaputt gegangen.
Ja klar, ja, natürlich.
Das war halt so, ne?
Ja, ja.
Habe mich natürlich furchtbar aufgeregt, aber was willst du machen? Und dann heißt natürlich, das war ich nicht, das war einer, der halt da auf der Party war und so, ne? Na gut.
Aber ich muss sagen, ich habe also natürlich in den 80ern am Anfang Platten gehabt, viele. Bin dann aber schon Ende der 80er irgendwann auf CDs umgestiegen. Also schon die George Best von The Wedding Present hatte ich auf CD. Also und seitdem ganze Studium über und danach immer. Ich habe mehrere tausend CDs, aber ich habe in München zumindest überhaupt keine Platten.
Ja, und hörst jetzt wahrscheinlich auch über Streamingdienste hauptsächlich, oder?
Viel, ja.
Ja.
Ich bemühe mich immer noch viel, also vieles, was ich höre, gibt es auch oft in nur ganz kleinen Auflagen.
Ja.
Über Bandcamp kaufe ich dann einzelne, also eher so Sammler, also wie Kunstsammeln ist das
fast. Ja, genau, ja klar.
Und ansonsten, ja, ist tatsächlich viel Streaming dabei.
Ja, klar, gut. So, jetzt, der nächste Song hat schon mal einen ganz tollen Titel, das muss man sagen, er heißt Crispy Bacon.
Ah, okay, ja, genau. Ja.
Und das ist von Laurent Garnier.
Also ja, genau.
Laurent Crispy Bacon.
Yeah. Ja, Crispy Bacon. es ist ein Song. Laurent Garnier steht für, also für mich, Anfang der 90er Jahre kam mit Wucht und Macht elektronische Musik nach Kraftwerk zurück in mein Leben, also ich habe seitdem immer sehr viel elektronische Musik, sprich auch sehr viel Techno gehört. Auch eine wichtige, ja, was heißt Phase in meinem Leben, die ist ja nicht zu Ende. Clubs, Clubkultur, elektronische Musik, sehr wichtig. Ich habe jetzt einen ausgewählt, weil zum einen schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Laurent Garnier hat auch aufgelegt auf dem Kraftwerk-Konzert im ZKM. Und er war einfach auch ein sehr interessanter, vielschichtiger Künstler, also stellvertretend für die Techno-Musik hier.
Gehst du immer noch?
Ab und an, ja.
Nochmal loben, weil es so schön ineinander übergeht irgendwie. Ne? Jetzt haben wir so ein bisschen Alternative gehabt, ein bisschen Psychobilly, jetzt wird es mehr elektronisch, das nächste dann auch so ein bisschen und so, ist cool.
Ja, danke.
Hast ja lange Zeit gehabt. Ne?
Ja.
So Listen selber erstellen, machst du es auch?
Ja.
Ja. Ne?
Begeistert.
Ja. Fragen, du wohnst in München, hast du München auch ausgesucht, um weiter viel Musik hören, live hören zu können, oder war es einfach so, dass es ein Zufall war, dass du nach München gegangen bist?
Ja, also ich habe meine damalige Freundin, jetzige Frau in Bonn im Studium kennengelernt und die ist für ein Aufbaustudium nach München gegangen, Ende der 90er Jahre, und dann habe ich mein Examen noch fertig gemacht und bin dann hinterhergegangen. Und München konnte ich mir gut vorstellen, weil ich habe damals zwar Lehramt studiert, aber ich wollte nie Lehrer werden. Also ich habe immer bei Verlagen gejobbt in Bonn und wollte eigentlich zu einem Verlag. Also das war das, was ich mir vorgestellt hatte. Und da war München halt eine gute
Schiene. Ja,
gute Adresse, genau. Deswegen bin ich dann hinterhergezogen. Und ich habe auch die ersten Jahre dann gar nicht als Lehrer gearbeitet, sondern ich habe, also bevor ich Lehrer wurde, richtig gearbeitet. Und bei einem Verlag.
Musst du erst mal sacken, ja, sorry. Ja,
genau. Bei einem Verlag. Und und so bin ich dann hier hingekommen und habe dann irgendwann, als die Kinder kamen, noch das zweite Staatsexamen gemacht und bin Lehrer geworden.
Okay.
Weil ich mehr Freizeit brauchte.
Ja, mei, ist so, ja. Wunderbar. Und jetzt kommt eine Truppe, die mag ich ja wirklich gern. Also ich kenne deswegen heute auch Rätselfrage zu denen, weil das wirklich cool ist. Und du kennst dich ja bei denen besonders gut aus, weil die irgendwas auch mit deiner Heimatstadt zu tun haben.
Ja, also sie, genau, sie...
Nein, jetzt fragen wir ja noch nicht, ne? Aber,
ja, ja.
aber du hast ja da eine Affinität, Bohren und der Club of Gore. Und ich habe irgendwann Ich bin auf die gekommen, weil ich diesen Namen gehört habe. Und dann habe ich gedacht, hörst du mal rein. Und es ist nicht das, was man erwarten würde.
Nee, überhaupt nicht.
Und, aber es ist total geil. Also es ist wirklich total geil. Und ich höre das immer mal wieder tatsächlich seit, keine Ahnung, vielleicht 10 Jahren oder irgend sowas.
Ja, ich habe es Anfang der 2000er zum ersten Mal gehört. Und es hat die Art und Weise, wie ich Musik höre oder wahrnehme, wirklich für immer verändert. Ja. Ich habe es Ihnen auch mal geschrieben, aber nie eine Antwort
bekommen. Antwort bekommen. Muss mal auf ein Konzert gehen und dann fragen, ob es der Interview gibt. So, das Publikum geht. Tschüss. Dazu erwähnen, dass der Song 8 Minuten dauert und wir natürlich den nur anspielen können, nur den Anfang. Aber du wolltest auch, dass wir es von Anfang an machen, dass man so ein bisschen da reinkommt in diese Stimmung tatsächlich auch. Ja? Und das ist ja viel so in der Richtung. Ne?
Genau, man muss ja auch sagen, viel tut sich jetzt auch nicht. Und das ist genau das, worum es geht. Irgendwo.
Ja, genau. Sagen, dass sie so ein paar Schichten übereinander liegen oder so, aber so wahnsinnig viele sind es dann auch gar nicht. Ne? Also,
nee, das stimmt.
Das ist geil. Ich finde auch, dass die Geschwindigkeit eher repräsentativ ist, oder? Also für das, was ich jetzt von Ihnen kenne, ist auch eher so in diesem.
Unbedingt, aber wenn man,
nicht schneller.
Aber wenn man genau hinhört, merkt man auch, wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt mit Gitarren und sehr laut, erkennt man die gleichen Akkorde eigentlich wie auch bei Doom, Drone Doom,
ja,
also wie Drone bei Sun Doom. Zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, definitiv.
Und interessanterweise habe ich sie ja Anfang der 2002 ungefähr wahrscheinlich in Augsburg mal gesehen, im Kerosin, was es leider nicht mehr gibt. Und zwar zusammen mit Sun, die ja viele auch kennen. Aber interessanterweise, also Sun füllen ja heute große Hallen auch, zumindest mittelgroße. Und damals waren aber Sun die Vorgruppe und Bohren war der Top-Act.
Das müssen wir vielleicht jetzt mal erklären, weil ich Sun noch nie gesehen habe, aber das auch gern höre tatsächlich. Das ist ja sogenannter Drone-Metal.
Mhm.
Und das muss man, also so viel wie ich, ich kenne halt nur da, kann ja 2 Scheiben, habe ich mir, glaube ich, angehört. Das ist extrem langsam und das Drone tatsächlich auch dröhnend.
Ja.
Und das zieht dich aber wirklich wahnsinnig in einen Bann.
Unbedingt.
Und dann gab es irgendwann einmal, haben sie ein Album gemacht mit dem Attila, ich weiß nicht, wie man aussprach, Chiha oder so, hier Mayhem.
Der Ungar.
Der Ungar von Mayhem.
Ja.
Und der hat da so ein bisschen dazu gehaucht irgendwie. Und wenn man sich das anhört, also das kannst du natürlich nicht irgendwie nebenbei hören, das geht gar nicht. Aber es ist faszinierend. Kannst du denn anders sagen?
Ja, und man muss es wirklich mal live gesehen haben. Also die bauen ja so eine Wand aus Verstärkern und Boxen auf, so im Halbrund und kommen dann in so Roben gekleidet raus. Und ihr Trademark ist eigentlich, dass sie die ganze Halle so voller Nebel hauen, dass du eigentlich nichts siehst. Und es ist wirklich so. Also ich habe noch nie was in der Art gesehen. Und ich habe viel gesehen, viel Kunstnebel in meinem Leben, aber sowas nicht. Also es ist wirklich eine Sichtweite von, ich sag mal, 50 Zentimetern oder so, so neblig. Also man also es ist wahnsinnig, man verliert unglaublich die Orientierung in so einer Halle dann. Und dann ist es so laut, das ist wirklich keine Übertreibung, dass einem die Hosenbeine flattern vom Bass. Also es ist eine
Ja, und das ist ja dieses Erfahrung. Dröhnende von ja. physische Erfahrung.
Ja, okay. Unbedingt. Okay. Also es ist, ja, ich habe beim letzten Mal war ich da, irgendwo in München, und hatte dann zwischendurch mal den Ohrenschutz rausgenommen, weil ich einfach mal gucken wollte, wie laut es wirklich ist, und habe so eine Minute lang die Ohrenstöpsel rausgenommen, und am nächsten Tag hatte ich fast totalen Hörverlust auf dem linken Ohr. Ich war dann auch beim Arzt und so, und ich bin heilfroh, dass es zurückgekommen ist. Aber okay. Es ist, also ich kann ein Konzert jedem empfehlen, ein Sun-Konzert, aber niemals ohne Hörschutz.
Hörschutz, ja. Okay. Und in der Richtung sind die auch so ein bisschen. Wobei, die gab es zuvor. Deswegen war eine Asan Vorband von denen.
Ja? Genau, also die kannten und mochten sich. Und im Prinzip haben Bohren gesagt, das, was die machen mit Drone und den, ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir machen. Wenn man genau hinhört,
ja.
merkt man auch. Es kommt so alle paar 30 Sekunden kommt mal ein neuer Akkord dazu einem der Instrumente gespielt und so. Das ist im Prinzip nichts anderes, nur dass die Instrumentierung eine andere ist.
Eine andere ist, ja. Aber super. Also deswegen heute, wie gesagt, später dann die Rätselfrage. Bisschen haben wir ja noch. Also super. Das ist wirklich auch hochinteressant und auch mal, wie gesagt, ganz was anderes, als man sonst so hören bei diesen Soundtracks da. Insofern ist es ja immer wieder schön, wenn jemand kommt dazu. So, jetzt kommt Parts and Labor.
Genau, also wir befinden uns jetzt dann schon...
Wo sind wir denn?
Genau. Also genau, Bohren war ja schon Anfang der 2000er und jetzt sind wir schon auch in den Jahren zwischen so 2000 und 2010. Da hätte ich auch ganz viele Sachen auswählen können. Das war für mich so eine Renaissance bei mir persönlich, so von Indie-Rock, der aber zu der Zeit nicht mehr englisch war, sondern da kam wahnsinnig viel, auch frischer Wind, wie ich fand, aus Amerika. Und Parts and Labor aus Brooklyn, also jetzt glaube ich nicht Born and Raised Brooklyn, aber damals war ja Brooklyn so in den, später dann auch so eine Yuppie-Hipster-Hochburg, aber vor allem erstmal für Kunst und Kultur. Und da kam aus der Szene kamen die eben auch. Und habe ich auch oft live gesehen, mich auch oft mit denen unterhalten. Wahnsinnig nette Leute und wie ich fand, tolle Musik, die wie man auch mal über sie gesagt hat, sie verbinden Noise mit etwas Hymnenhaftem, und das hört man bei dem Song auch ganz gut, finde ich.
The Gold We're Digging, Parts and Labor. Also unbedingt die Liste anhören, Leute. Doch wahnsinnig passend, oder? Neues und Hymnisches.
Ja, oder?
Ja. Sehr, sehr geil. Das animiert euch ja wahrscheinlich da draußen, die jetzt zuhören, zu sagen, hey, das ist cool, da höre ich mal ein bisschen mehr rein. Und das ist ja nach wie vor immer wieder der Vorteil, dass man sagt, hier Parts and Labor sehe ich auf der Liste, höre ich mal ein bisschen weiter rein. muss ich mir jetzt keine Platte kaufen und wenn es mir gefällt, kann ich immer schauen oder irgend sowas. Ne? Das ist, wie gesagt, immer der große Vorteil jetzt dieser Streaming-Angelegenheit, muss man einfach so sagen. Genau. Ja, also wir sind schon in den 2000ern jetzt.
Ja? Genau, genau, wir sind schon in den 2000ern. Es geht jetzt rasend schnell.
Rasend schnell.
Ich weiß gar nicht, was ich als Nächsten jetzt...
Du musst ins Mikro reden.
Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was ich als Nächstes jetzt noch vorgesehen hatte.
Du hast noch Floor.
Oh ja, jetzt, man ahnte schon aus dem, was ich so gesagt habe, ich hatte also auch in gewisser Weise ein, wie ein Freund von mir mal über sich sagte, ich fand die Formulierung nicht so schön, auch ein, in gewisser Weise ein metallenes Herz. Also ich mag es schon auch, wenn es mal laut wird. Und Floor ist eine Schwesterband zu Torch, die ja viele kennen.
Ja.
Und das ist ein Nebenprojekt von einem von denen. Und ich weiß, Torch war mal auf Tour. Es wird so 10 Jahre, denke ich, her sein. Und dann kurz danach kam eben dieses Konzert von Floor, eine Band, die mir nichts sagte. Aber ich las eben, dass einer von denen dabei ist und dann bin ich einfach hingegangen in München im Sunny Red, ich weiß nicht, ob du mal da warst, so ein Kellerclub, aber recht voll und ich muss sagen, es war wahrscheinlich das beste Konzert meines Lebens, muss ich wirklich sagen.
Also ohne Schmarrn?
Es war unglaublich gut.
Also das kann ich ja jetzt, weil ich folge dir ja auf Facebook oder so und du das finde ich echt geil, du postest immer im Prinzip nur die Namen. Oder?
Ein, zwei Fotos oder so.
Ein, zwei Fotos, aber meistens sind es ja die Namen, wer spielt und so, aber du gehst wirklich ganz oft auf Konzerte, oder?
Also, schon, ja. Ja. Also es ist so ein Hobby.
Ja, ist ja ein schönes Hobby, definitiv. Ja, und wenn du da sagst, es war eins der besten, dann muss es ja wirklich in einer Reihe von ja, ein paar hundert, vielleicht tausend oder was, wirklich schon was.
Ja, also es war wirklich unglaublich gut. Ich glaube, sie war zu dritt nur. Haben aber einen Sound gemacht, der wirklich, also es hat sich angehört, als wären es viel mehr Leute. Ich habe auch auf einem Festival in England einem Bekannten erzählt, sie sei heavier gewesen als Sun. Habe ich auch so empfunden. Und er sagt aber aus dem Norden, England, sagt so, heavier than Sun? konnte es also auch nicht glauben, aber es war so. Also wirklich gnadenlos gut und speziell diese Platte, höre ich immer noch sehr regelmäßig von vorne bis hinten, kann man uneingeschränkt empfehlen für Freunde der lauten
härteren Gangarten, ja. Das ist ja auch geil. Oblation. Sagen, das finde ich jetzt richtig geil.
Ja,
ich also, das ist richtig geil, weil du es vorhin genannt hast, Torch ist nämlich nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ich habe da ja immer mal reingehört, wird ja immer hoch gelobt im Visions und so, hier Torch und so, aber bin ich nicht so rankommen, das ist geil. Ja, super. Jetzt muss ich aber dann trotzdem mal hier Soundtrack deines Lebens. Hast erzählt, du bist verheiratet, hast 4 Kinder. Wie ist das mit deiner Familie? Sind die auch so Musikfreaks wie du?
Nein, überhaupt nicht. Also kann ich aus vollem Herzen leider verneinen. Also ich habe mir jeder, denke ich, Mühe gegeben, aber 0,0 gar nicht. Meine Frau hört gerne Bonnie Tyler.
Meine auch.
Aber meine auch. Herbert Grönemeyer, das ist so, okay, das mag sie alles gerne.
Ihr geht also auch nicht mit?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich war mit meiner Frau das letzte Mal auf einem Konzert. Entschuldigung, wir waren bei Pussy Riot vor ein paar Jahren mal.
Okay.
Ansonsten, aber das war das letzte Mal sonst, davor, glaube ich, Mitte der 90er. Also nein, überhaupt nicht. Und die Kinder behaupten von sich, sie hören gern Musik, aber Musik hören bedeutet bei denen, wie das so bei vielen ist, so ja, was auf Spotify, was alle so hören. Ne?
Ja.
Also denen ist das geradezu ein Anliegen, nichts zu hören, was irgendwie die anderen nicht hören. Also bei mir war es genau andersrum.
Andersrum.
Und
okay. Ja, genau. Okay. Also ich kann sagen, zum Beispiel bei meinem großen Sohn, der hört ab und zu mal The Smiths, die auch auf deiner Liste waren, ja, wo ich ja schon wahnsinnig froh bin.
Ja.
Das finde ich auch. Oder, und mein Kleiner, der hört auch mal, was, Master of Puppets oder so, finde ich auch geil und ja. So. Das ist natürlich die andere Art der kleinen Rebellion.
Ja, ja, wahrscheinlich. Habe ich mir schon öfter gedacht.
Das ist natürlich so. Ja.
Also wenn man mich ärgern will, dann, dann interessiert man sich da gar nicht für oder hört sich, keine Ahnung, ich habe nichts gegen Taylor Swift, aber also so.
Ich schon.
Ja, also ich bin da indifferent. Aber,
ja, aber das ist ja das Schlimmste.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
Okay, also du bist da Einzelgänger in deiner Familie.
Leider ja. Oder vielleicht ist es auch gut so.
Ja, vielleicht ist es auch gut, ja. Warum auch nicht? Ja, also, ja,
genau. Okay. Da hat man was Eigenes.
Ja, ja. Super. Ja, Mensch, Tobias, das war jetzt schon der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Also ich habe mir sagen lassen, dass jetzt die Rätselfrage kommt.
Genau, jetzt kommt die Rätselfrage. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal auflösen, Leute. Von die letzte Rätselfrage vor 2 Wochen war sehr lustig. Der Andreas Durchholz war da wieder mal. Der kommt ja nochmal, weil wir machen ja 2 90er-Specials. Also wir hatten ein 90er-Special 1990 bis 94, jetzt kommt demnächst 95 bis 99 und da muss natürlich H.P. Baxter her. Was ist deine Meinung zu H.P. Baxter?
Ach, ehrlich gesagt, ich finde jetzt eigentlich eine ganz coole Socke.
Also, ja, genau. Genau da sind wir auch drauf gekommen. Also, wir sind ja ziemlich gleich alt. Du bist also ein Jahr jünger als ich. Als ich zum ersten Mal H.P. Baxter gehört habe, oder Scooter, das verbindet man ja miteinander, habe ich gesagt, niemals geht es mit dem länger als ein halbes Jahr.
Ja, natürlich, klar.
Ja?
Klassisches One-Hit-Wonder.
Ja, also war. Aber der hat es ja wirklich durchgezogen, das muss man ja jetzt wirklich sagen. Also insofern ist schon irgendwo geil.
Ja.
Naja, gut, also es ging um H.P. Baxter und der Andi hat gefragt, was man jetzt, wenn man im Moment irgend so ein Meal, so Crispy Meal bei McDonald's kauft, wofür der Werbung macht, was man dazu kriegt. Man kriegt dazu tatsächlich Ohrstöpsel dazu.
Ah, okay, hätte ich nicht gewusst.
Ja, weil das so laut ist, wenn man da das ist oder so, gibt es halt, das ist natürlich der Gag,
okay.
Und so weiter.
Aber mal gucken, ob ich die anderen 2 beantworten kann.
Das andere war, wo er den Namen tatsächlich her hat. H.P. natürlich heißt er Hans-Peter, aber wer hat ihn H.P. genannt?
Seine erste Freundin?
Nein, ein Lehrer. Oh. Ein Lehrer hat tatsächlich H.P. aus ihm gemacht in Anlehnung an J.R. von Dallas.
Oh, okay.
Und in welchen Serien hat er schon mitgespielt?
Fernsehserien?
Ja.
Tatort und die Schwarzwaldklinik?
Nein, Alarm für Cobra 11, schief gewickelt und im Großstadtrevier war er schon.
Okay,
ja.
Okay.
Also Sinn. Ich finde den tatsächlich auch cool. Also weil der nimmt es halt auch mit Humor irgendwie.
Ja, ja, und der geht der ja nicht davon nicht so aus. Ernst, ne?
Also der geht ja nicht davon aus, dass einer sagt, das ist ein großer Künstler oder so, sondern genau. Macht es halt einfach. Also insofern, genau.
Und er singt halt, was ihm gerade in den Sinn kommt.
Genau.
Und dann geht raus.
Ja, genau. Also das war H.P. Baxter und jetzt machen wir hier Bohren und der Club of Gore.
Okay. Es sind ja immer mehrere Fragen, soll ich die alle auf einmal hintereinander wegstellen oder wie
ist das? Du kannst hintereinander wegstellen.
Ja, okay. Okay, also die Mitglieder von Bohren haben, bevor die Band Bohren und der Club of Gore gegründet wurde, in einer Hardcore-Band gespielt in Mühlheim an der Ruhr, wo ich herkomme, und auch Bohren und der Club of Gore. Wie hieß denn diese Hardcore-Band? Das würde mich interessieren.
Sehr, sehr geil, wie die hieß. Ja?
Gut, am Anfang ist in den ersten Jahren von Bohren und der Club of Gore ist ein Bandmitglied einer Arbeit im Schichtdienst tatsächlich noch nachgegangen, was dann tatsächlich auch teilweise das Touren erschwert hat und Konzerte. Weiß gar nicht, ob er das immer noch macht, aber was hat der denn gearbeitet? Und dann, ich hatte es jetzt schon erwähnt, dass Bohren und der Club of Gore aus meiner Heimatstadt Mühlheim an der Ruhr kommen. Allerdings kommt ein Bandmitglied nicht aus Mühlheim. Wer ist das denn?
Das ist schon eine harte Nuss, glaube ich, heute, aber man kriegt es raus.
Ja, ich denke schon, man kann es rauskriegen.
Und ich muss noch schnell erwähnen, wer die letzte Rätselfrage beantwortet hat. Das war der Mich, das war der Matthias Eins, wie immer, habe ich dir erzählt, der wirklich alle Rätselfragen beantwortet hat. Der Sven, der übrigens mir auch mal ein bisschen Tipps so für den Sound gegeben hat. Vielen Dank, Sven. Der Norbert und der Manuel. Also die schreiben immer lustig und geben Tipps und so. Ist richtig cool.
Herzlichen Glückwunsch. Was haben die gewonnen?
Nichts. Ach so. Nichts. Ja, aber gut, ich habe schon mal ein Special mit den Rätselfragen beantwortet gemacht. Die sind dann zu mir gekommen, haben ein bisschen Party gemacht und
ja,
so. Also
ja, ja.
Ist schön. Also es ist natürlich auch ganz schön, dass man diesen Kontakt mit den Leuten hat.
So. Alles klar.
Ist sehr schön. So, ja, Tobias, jetzt kommt der letzte Song. Open the Gates von Irreversible Entanglements und Moor Mother.
Genau, also das steht dafür, für in den letzten Jahren habe ich dann tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon über 30 und ich habe dann tatsächlich den Jazz irgendwann für mich entdeckt und ich glaube, das hat, man sieht auch viele, vor allem in den USA auch, viele jüngere Menschen, die wieder Jazzmusik machen und auch hören, also es ist ein wieder erstarktes Interesse an dieser Musik und ich denke, so war es zumindest auch bei mir, glaube ich, mehr oder weniger unbewusst, dass die Leute auch so ein bisschen eine Sehnsucht wieder haben nach handgemachter Musik und Musik, die vor allem auch in einem Live-Kontext funktioniert und dafür auch in erster Linie, hat man das Gefühl, gemacht wird und die auch aus, ist auch bei dieser Musik der Fall, aus der Washington, aus der DC-Szene, die auch stark politisch, also engagiert ist in Local Communities und ja, genau, also das hat mich dann zum Jazz auf meine alten Tage gebracht wieder.
Ich sag, ich warte noch.
Universal sound law, not guilty, not doing time, unbound. An offering for freedom. We hold you, Sol, forever's Neptune bliss. In exchange with Saturn, new Mars. Energy time. It's energy time. We arrive. Open the gates. Open the gates.
So, jetzt muss aber ich noch sagen, dass das ja erschreckend zugänglich ist irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja schön.
Ja, also ich höre auch sehr viel Free Jazz zum Beispiel, habe mich aber jetzt hier entschieden, vielleicht etwas
zurückhaltender
zu agieren.
Ja, aber das ist super. Ja. Also wirklich, klasse. Ja, super. Tobias? Also die ganze Liste komplett extrem vielfältig, ganz viele Facetten, auch diese ja, Geschichten dann, aber die, ich glaube, deine Geschichten, deine Lebensgeschichten haben schon wirklich wahnsinnig viel mit Musik zu tun, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt.
Also ganz schön. Ja, magst du was hier, was sollten Leute hören? Sollen die Liste komplett anhören, oder?
Die sollten die Liste komplett anhören und nach Möglichkeit auch die Platten kaufen.
Ja.
Genau, das wäre schön.
Das wäre schön.
Würde mich freuen. Wunderbar. Und vielleicht auch wieder mal mehr Live-Konzerte besuchen.
Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, so im Schnitt, wie viele Konzerte im Jahr machst du so?
Wenn man Festivals mitnimmt, wo man dann ja an einem Abend mehrere Konzerte hört oder so, weiß ich, so 150 wahrscheinlich, so denke ich.
Schon, also du bist wirklich, ja. Wo es geht, bist du, ne?
Eigentlich schon, ja. Ja. Genau, schön. Also Bohren und den Club of Gore sehe ich zum Beispiel am Montag jetzt.
Also in München dann?
In München, genau.
Was ist das dann für Größenordnung?
Ich muss gestehen, ich habe es vergessen. Ich glaube, sie spielen in der Muffatalle, aber ich bin mir nicht sicher.
Das wäre aber relativ groß. Also da
ja, die haben da aber die Möglichkeit zu skalieren. Also die hängen manchmal so ja. ab und manchmal bestuhlen sie es. Dann gehen natürlich auch weniger rein. Aber ich weiß es gar nicht genau.
Okay, aber du gehst jedenfalls hin.
Ich habe eine Karte, ja.
Sehr schön. Ja, Tobias, das war toll. Es war wirklich ganz schön. Ich freue mich auch, wenn ich dich treffe. Ich sehe dich dieses Jahr noch zweimal, glaube ich.
Ja, genau, genau.
Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weitergehen aus diesen heiligen Hallen in einen Pub wahrscheinlich irgendwie und noch ein bisschen weiter über Musik reden.
Genau.
Ganz toll. Vielen Dank. Leute, das war Soundtrack meines Lebens mit dem Tobias Westphal. Nächstes Mal kommt die Nina und wir werden über Hunde und Katzen reden.
Ja,
genau. Gibt es aber auch einen Haufen tolle Songs. Love Cats von The Cure und Hundesachen gibt es auch.
Stray Cat Strut.
Stray Cat Strut. Das ist geil, ja, genau. Also gibt es ganz viel. Ich habe die Liste noch nicht gemacht, aber das wird sicherlich auch interessant. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de und hört weiter gute Musik und geht weiter auf Konzerte. Tobias, letztes Statement oder warst du schon? Geht auf Konzerte?
Das war's von meiner Seite
eigentlich. Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.